Der für heute vorgeschlagene Predigttext ist extrem bekannt, nehme ich an, nämlich die 10 Gebote. Ich lese nach der Zürcher Bibel. Das ist 2. Mose 20, 1 bis 17. 2. Mose 20, Abvers 1. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr. Und da steht der Name Gottes, ne? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus einem Sklavenhaus. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Gottesbild machen, noch irgendein Abbild von etwas, was oben im Himmel, was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich nicht niederwerfen vor ihnen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Vorfahren heimsucht an den Nachkommen bis in die 3. und 4. Generation bei denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist Tausenden bei denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Denke an den Sabbattag und halte ihn heilig. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Der 7. Tag aber ist ein Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Da darfst du keinerlei Arbeit tun, weder du selbst, noch dein Sohn oder deine Tochter, dein Knecht oder deine Magd, noch dein Vieh oder der Fremde bei dir in deinen Toren. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, dann aber ruhte er am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und ihn geheiligt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst auf dem Boden, den der Herr dein Gott dir gibt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht als falscher Zeuge aussagen gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren oder seinen Knecht oder seine Magd oder sein Rind oder seinen Esel oder irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. 10 Gebote, liebe Gemeinde. 10 Gesetze zum geordneten Leben, so eine Art, ja, Gesetzgebung in der Nussschale, wie wir sie ja in allen Gesellschaften und Staaten finden. Und immer nach dem Prinzip, dass wer die Macht hat, bestimmt. Wer immer die Macht hat, schreibt anderen vor, was sie zu tun haben oder zu lassen haben. Und wenn dem nicht gehorcht wird, dann wird halt bestraft. Und die, die es betrifft, halten sich dann dran oder eben auch nicht. Weil wenn sie denken, dass sie ja nicht erwischt werden, dann handeln sie eben gegen die Gebote und lachen sich ins Fäustchen. Ist das das, was wir hier haben in den 10 Geboten? Nein. Nein, nein. Liebe Schwestern und Brüder, die 10 Gebote sind trotz aller Ähnlichkeit eben nicht vergleichbar mit anderen antiken Gesetzessammlungen. Da gibt es ja die berühmte von einem Hammurabi, so einem König und so, und dann vergleicht man das und sagt, das ist ja irgendwie das Gleiche. Ist es nicht. Denn hier ist es ja nicht so, dass ein König Gesetze für seine Untertanen erlässt, sondern Gott gibt sie seinem erwählten Volk. Die 10 Gebote sind also auch überhaupt nicht für alle Menschen gedacht. Noch so ein verbreitetes Missverständnis, das man immer mal hören kann. Also die Bergpredigt wäre dann für die Christen, aber die 10 Gebote für alle Welt. Dieses Missverständnis liegt wohl daran, dass wir im Unterricht die 10 Gebote immer ein bisschen verkürzt lernen. Es wird ein wichtiger Halbsatz am Anfang nämlich immer unterschlagen. Da heißt es nämlich, ich bin der Herr, dein Gott. Aber das hängt ja nicht in der Luft beziehungslos, sondern ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus einem Sklavenhaus. Und das ist enorm wichtig. Dieser Satz ist der Schlüssel zum Verständnis von allem, was folgt. Es sind Worte des Gottes, der sein Volk in die Freiheit führt, geführt hat, der das zuerst getan hat, bevor er das dann sagt. Und ohne diese besondere Beziehung zwischen Gott und Israel sind die Gebote gar nicht zu verstehen und haben sie auch keine Bedeutung. Wir haben hier eben keine Philosophie, keine Theorie, auch keine seelenlose Juristerei. Wir haben hier ein Dokument der Liebe Gottes zu seinen Menschen. Und zwar zu den Israeliten, nicht den Ägyptern oder anderen. Und diese Beziehung ist die Grundlage von allem. Eben auch der 10 Gebote, die dann folgen. Oder eigentlich müsste man es ein bisschen anders übersetzen. Du sollst. So steht es ja immer in unseren Bibeln. Ich habe mal ein bisschen geguckt, auf die Schnelle jedenfalls. Überall steht, du sollst oder du sollst nicht. Ne? Auch in der guten Nachricht und Hoffnung für alle und so. Eine habe ich gefunden, die sagt, du darfst nicht. Na gut, das macht es jetzt auch nicht wirklich besser. Aber das ist wieder so sachlich und so beziehungslos formuliert. Und gemeint ist doch etwas, das aus der Beziehung folgt, die Gott zu seinem Volk aufgebaut hat. Also muss man so sagen, oder zumindest verstehen, was da steht. Weil und wenn ich dein Gott bin, der dich befreit hat, dann wirst du das und jenes tun oder nicht tun. Oder wenn und weil ich dein Gott bin, ist es undenkbar, dass du das oder jenes tust oder nicht tust. Das gibt den Geist der 10 Gebote, der 10 Lebensworte, der 10 Freiheitsworte viel besser wieder. Und nun will ich jetzt aber nicht 10 kleine Predigten zu den einzelnen Geboten halten. Der Gedanke kam mir, aber ich dachte, ich mache es heute mal anders. Zu den einzelnen Geboten habt ihr alle auch schon viel gehört und eigentlich müsste man dazu dann auch eine Predigtreihe machen. Nein, ich will wirklich bei der Überschrift und dem 1. Gebot bleiben, weil das so zentral ist und davon alles abhängt. Wenn es heißt, und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus einem Sklavenhaus. Das steht über allem. Und deswegen ist Gott kein Verbieter, sondern ein Befreier. Und wir haben es nicht mit irgendeinem Gesetz zu tun, sondern wir haben es mit dem lebendigen Gott zu tun. Ich und du, so steht's hier. Ich Gott und du Mensch. Und nicht irgendein Gott und Mensch, sondern Israels Gott und Gottes Israel. Und dann kommt das 1. Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das tust du einfach nicht. Wenn es so ist, dass ich dein Gott bin, dann tust du das einfach nicht. Da muss man eigentlich gar nichts sagen. Das ist selbstverständlich. Das ergibt sich aus der Beziehung, die wir haben. Und diese Beziehung ist Liebe. Und was ist Liebe? Hatten wir ja vor einiger Zeit auch schon mal so, nicht? Liebe ist, 3 Pünktchen, und dann kommt eine Definition. Eine, die mir am besten gefällt, geht so. Liebe ist, zu wissen, was dem anderen wehtut und das nicht zu tun. Gut, ne? Liebe ist, zu wissen, was dem anderen wehtut und das nicht zu tun. Und wenn wir ein Liebesverhältnis zu Gott haben, dann gilt das da auch. Auch im Verhältnis zu Gott. Wenn du Gott liebst, dann wirst du dich nicht mit anderen einlassen. Und so ist es unter Menschen doch auch. Zumindest sollte es so sein. Natürlich gibt es auch andere gute und schöne Frauen. Und was ist schon dabei, sich ab und zu auch mal mit einer anderen einzulassen und so weiter und so weiter. Ihr kennt ja alle selber die faulen Ausreden, insbesondere der Männer. Also, warum nicht? Na, wenn ich meine Frau wirklich liebe, dann weiß ich doch, dass sie das verletzen würde. Und dann tue ich das nicht. Und das muss man mir nicht sagen. Dazu muss man mich nicht zwingen. Das ruft mir meine Frau auch nicht jeden Tag hinterher, wenn ich aus dem Haus gehe. Ne? Das ist in meinem Herzen. Und das ist selbstverständlich. Und es ist auch kein Zwang oder Angst vor Strafe, was mich davon abhält, anderen Frauen nachzusteigen. Sondern die Liebe. Die Liebe, die ich geschenkt bekomme von meiner Frau. Und auf die ich antworte aus meinem Herzen heraus. Und das ist das Verhältnis Gottes zu Israel. Es wird ja auch in der Bibel oft mit Bildern der Ehe verglichen. Und das ist das Besondere und Einzigartige an dem Gott Israels und seinem Volk. Das findet man so meines Wissens nicht noch einmal. Und ist ja irgendwie auch klar. Gott liebt Israel und tut, was der Liebe entspricht. Er holt sie aus ihrem Elend heraus und gibt ihnen ein besseres Leben. Und erwartet das nun auch von seinem Volk, dass sie ihm in Liebe begegnen und tun, was dazu angemessen ist. Nicht mehr und nicht weniger. Keine anderen Götter. Keine fremden Götter, mir zum Trotz, mir ins Angesicht hinein, so steht es wörtlich da, kann heißen, nicht zusätzlich zu mir, neben mir, über mich hinaus, gegen mich, mir zuwider. Keine anderen Götter, keine fremden Götter, ja, die du nicht kennst, mit denen du keine Beziehung hast, die dir die nichts für dich getan haben, die es ja auch nicht können. Keine anderen Götter, keine fremden Götter. Ja, Gott ist eifersüchtig. Er erträgt keine Konkurrenz. Und das ist gut für uns. Denn wenn wir denken, dass das doch nicht so schlimm ist und ganz normal in dieser Welt, dann haben wir am Ende nicht etwas gewonnen. Dann haben wir nicht Gott und, sondern haben wir gar nichts mehr. Dann haben wir keinen Gott mehr und auch keine Freiheit mehr. Dann sind wir wieder versklavt an die Mächte dieser Welt, die früher Götter genannt wurden und heute andere Namen haben, aber in der Sache immer dasselbe sind. Mächte, die Gott trotzen und Menschen, die sie dazu verführen. Und das betrifft nicht nur die, liebe Schwestern und Brüder, das betrifft nicht nur die, die keine Beziehung zu Gott haben. Das lesen wir auch in der Bibel schon bald nach den 10 Geboten, die Geschichte vom goldenen Kalb, Kapitel 32. Und das war nicht bös gemeint, gell? Also wenn man diese Geschichte mal so ganz menschlich liest, die vom goldenen Kalb, das ist alles so nachvollziehbar, alles so verständlich und vielleicht hätten wir es auch so gemacht. Eine gute Idee eigentlich. Und doch eine alles zerstörende im Verhältnis von Israel zu Gott. Und wie nun bei uns Christen heute? Also ich könnte jetzt 2 Stunden lang reden, ich werde das nicht machen. Ich mache es ganz kurz. Wir können später gerne über alles reden, was ich jetzt sage. Ich weiß, der eine oder andere wird sich ärgern über das, was ich sage. Das riskiere ich jetzt mal. Also wie ist das bei uns Christen heute? Wie ist das, wenn uns plötzlich der Schuh drückt? Wenn wir Schmerzen haben, wenn wir Angst haben, wenn wir krank werden? Sind wir gefeit vor all den Versprechen, die uns dann von allen Seiten gemacht werden? Oder denken wir, na ja, wenn es hilft, man kann es ja mal versuchen. Hauptsache gesund werden, ist ja nur Formsache. Man kann auch nicht zu allem Nein sagen. Gab es auch schon in der Bibel. Könige Israels, die für ihre Krankheit Hilfe suchten, bei den Heilern fremder Völker, so heißt es vom König Ahasja, die aber eben auch fremden Göttern dienten. Vom König Asa heißt es, in seiner Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern die Heilkundigen. Ich kenne Christen, die sagen, deswegen gehe ich auch nicht zum Arzt. Man darf nicht zum Arzt gehen. Das ist nicht gemeint, liebe Schwestern und Brüder. Das ist nicht gemeint. Christen sollen sehr wohl zum Arzt gehen, muss ich mir selber auch immer wieder sagen. Es ist biblische Weisheit, die sagt, du sollst dich an Gott wenden in deiner Not, sollst zu ihm beten und danach heißt es, lass den Arzt zu dir, denn der Herr hat ihn geschaffen. Und weise ihn nicht von dir, denn du brauchst auch ihn. Du brauchst einen Arzt, im besten Fall aber einen, der auch auf Gott vertraut. Das kann man nicht immer kriegen. Aber wenigstens einen Arzt, der die Schöpfung Gottes achtet und die Wirkungen, die Gott in sie hineingelegt hat, versteht und anwendet. Jedenfalls keine Quacksalber, die irgendeinen Hokuspokus veranstalten und ihre Kraft von fremden Göttern erwarten. Keine Pseudowissenschaftler, die Dinge behaupten, die in der von Gott geschaffenen Welt einfach nicht existieren. Keine Homöopathen also, um es mal konkret zu sagen. Was die Homöopathen zur Wirkung ihrer Arzneien behaupten, ist schlicht gelogen. Und etwa so wissenschaftlich fundiert wie die Tatsache, dass die Sonne um die Erde kreist und die Babys vom Klapperstorch gebracht werden. Und das diskutiere ich gerne mit euch nach dem Gottesdienst, falls ihr an Homöopathie glaubt. Weil Glaube ist es, um den es geht. Und wem ich wirklich im Leben und im Sterben vertraue. Akupunktur. Also wenn es wirklich so ist, dass die Nadeln meine Nerven stimulieren und mir so mein Leiden lindern, dann habe ich damit kein Problem. Aber wenn ich genötigt werde, an eine Chakrenlehre zu glauben, die eben das ist, ein Glaube, der weder in der Schöpfung noch im Wort Gottes einen Grund hat, dann sage ich nein, danke. Oder TCM. Also auch wenn im Würselner Krankenhaus im Keller eine ganze Station diesen Namen trägt, TCM. Liebe Geschwister, könnt ihr alles finden, was ich sage. Ist weder traditionell noch chinesisch noch Medizin. Vielleicht können wir das mal in der einen oder anderen Zellgruppe vertiefen. Oder Yoga. Mein Töchterchen neulich, mach jetzt Yoga. Ich sage, glaube ich nicht. Doch. Nee, denke ich, glaube, du machst nur Gymnastik. Nee, Yoga. Wir haben diskutiert. Also Yoga ist ja im besten Falle wirklich nur Gymnastik. Und dann ist es ja auch gut. Aber eigentlich ist Yoga eine Religion. Und wer weiß, was dein Yoga-Lehrer wirklich will. Und wenn du doch nur Gymnastik machen willst, dann mach Pilates. Das hat diesen weltanschaulichen Hintergrund nicht. Oder mach halt einfach Gymnastik, was deinem Körper gut tut. Aber Yoga ist im Kern eine Religion. Und da weiß man nicht, was der Lehrer noch so alles von dir will. Die meisten hierzulande wollen wirklich nur Gymnastik. Und da gibt es noch ganz viele Beispiele dieser Art. Aber ich hoffe, ihr merkt, worauf ich hinaus will. Wird mir geholfen durch die Schöpfung Gottes? Und das, was er auch in mich, in meinen Leib, meine Seele hineingelegt hat, an hilfreichen Dingen und Wirkungen? Oder soll ich genötigt werden, an etwas zu glauben, auf etwas zu vertrauen, dass Gott ins Angesicht trotzt. Und da muss man schon aufpassen und sich nicht einfach beschwatzen lassen. Auch jeden Tag, in ganz alltäglichen Situationen. Woran hängt mein Herz? Worauf vertraue ich? Was ist mir wichtig? Wem schenke ich Vertrauen? Jedem, der daherkommt? Oder halte ich mal inne und frage nach, was steckt dahinter? Was genau meinst du? Wem schenke ich Vertrauen? Dem Gott, der mich erlöst hat und mir sein Angesicht gezeigt hat in Jesus Christus? Oder fremden Mächten, die freundlich aussehen und doch nur etwas von mir wollen, anstatt mir etwas zu geben? Aber das musst du so machen. Anders geht's nicht. Das ist alternativlos, hört man dann oft. Wirklich? Zur Freiheit, in die Gott uns führt, gehört auch die Vielfalt in der Schöpfung. Und da gibt es immer eine Alternative. Und wir dürfen oder müssen, manche sagen ja, ich muss, das ist ja auch eine Last, aber es ist doch gut, dass wir uns entscheiden dürfen. Es gibt immer eine Alternative. Und vielleicht sollten wir da viel mehr auch als Gemeinde von Jesus gemeinsam überlegen und entscheiden. Im Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes. Falls wir uns doch irren, dann wird Gott uns nicht im Stich lassen. Aber alternativlos ist allein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus einem Sklavenhaus. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist der Gott, der uns in Jesus Christus aus dem Sklavenhaus dieser Welt und ihrer Mächte geführt hat, befreit hat von Sünde, Tod und Teufel. Lassen wir uns von diesem Gott nicht abbringen. Er allein schenkt uns Leben und Freiheit in der kommenden Welt, aber eben auch schon hier und heute. Achten wir ihn, ehren wir ihn und die Welt, die er geschaffen hat, damit wir darin leben können und sollen, so wie er es geboten hat und wirken lässt. Wenn er wirklich unser Gott ist, dann werden wir das auch tun. Ganz selbstverständlich. Amen.